Okay. Sag also 3, 2, 1.
Hallo und herzlich willkommen zum 207. Pencast Hustle und Filme. Das Jahr ist fast zu Ende, aber im Kino läuft noch ordentlich was. Zum Beispiel das Lieblingsfranchise all jener, die früher wegen ihrer hässlichen Brille aufs Maul bekommen haben, nämlich Harry Potter's Fantastic Beasts 2. Außerdem Suspiria von Luca Guadagnino, das Remake vom Argento-Klassiker, den wir heute auch ansprechen. Und wer lieber zu Hause bleibt, hat die Chance, sich den nächsten schrottigen Netflix-Quark auf die Augen zu schmieren. Die Coens sind zurück mit The Ballad of Buster Scruggs und in meiner Ragtag-Gang von Outlaws sind Lucas Rainsfall Diestel,
ja, schönen guten Tag,
Malte Scruggs und Max van der Raisen. Ich bin Howdy. Christian Jiminy Eichler. Geht los. Na, ja, schön, dass wir wieder da sind. Das erste Test mit diesem Intro. Ich wollte ein bisschen, bevor es leiser wird, fertig sein. Aber ich habe es nicht ganz geschafft. Aber ja, ungefähr so kann es funktionieren. Ich habe dieses Intro einfach aus dem, also Paolo Pinkel, Kumpel von mir, heißt eigentlich Jan, macht ganz geile Hip-Hop-Beats, auch so alten Soul-Songs und so, und wir haben ja diesen Song von ihm Boston schon oft als Outro gespielt, und weil sein Laptop im Arsch ist oder irgendwie die Plugins nicht mehr hat, kann er uns kein neues Intro bauen, deswegen ist es jetzt erstmal das.
Das sagen sie alle.
Ehrlich.
Ja, wie geht's euch?
Gut. Puh, danke. Und selbst? Und selbst?
Ja, gut geht's. Ich hab ein hervorragendes Spielzeug meinen Eltern geklaut. Das ist so eine Karte, die kann man drehen. Hat zwei Seiten und da sind so drei Drehräder und je nachdem, man kann da so, das nennt sich Phrasendreschmaschine, einmal progressiv und einmal konservativ, und da kann man sich halt so.
Ach, das habe ich bei dir gesehen.
Aus der Wortspielhölle des Übersetzerkollegiums. Nie mehr sprachlos, denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein, wusste schon Goethe. Steigern Sie Ihr intellektuelles Innovationspotenzial und reden Sie mit. Hier zum Beispiel wäre es zum Beispiel wie folgende Phrase. Das kann man dann irgendwie beliebig einbauen. Funktionale Interpretationspotenz finde ich zum Beispiel gut. Weiß ich nicht. Und da, ja, das ist was. Ja gut, ich merke schon, ihr versteht es gar nicht. Ne? Ja, gut,
das ist natürlich schief. Das ist, glaube ich, was für den nächsten Science Slam. Da kann man da, glaube ich,
Schluss mit dieser nationalen Zukunftsbewältigung. Es muss ein Ende haben, die systematisierte Identifikationsflexibilität.
Deswegen geht es dir gut, quasi. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich sitze dann hier und freue mich so ein bisschen.
Ja, nö, das ist ja okay.
Aber das ist natürlich nichts für jemanden, der ein emanzipatorisches Kommunikations-Akzelerationsproblem hat, zum Beispiel. Ja.
Meine Faust hat ein Akzelerationsproblem in deinem Gesicht, Mignon.
Bevor wir anfangen, fällt mir auf, wenn wir es jetzt nicht einmal erzählen, dann habe ich das, glaube ich, wieder vergessen, die Story. Und zwar, dass wir waren ja alle neulich in Berlin. Ich hatte davon vom Off-Duty berichtet, auf dieser einen Hausparty, wo ich dann so völlig besoffen und schlecht drauf war. Wo Marius vom Transform-Magazin gefeiert hat und der rettet ja immer Lebensmittel. Und genau, er hat ein Buffet aufgetischt, was einfach nur aus Brot bestand. Also aus unterschiedlichen geretteten Broten und Brötchen. Und daneben war so eine fette Auberginencreme, die aber, glaube ich, keiner gefunden hat. Das heißt, wir dachten alle einfach, dieses Buffet ist nur Brot. Und auf jeden Fall bin ich betrunken da ans Buffet gegangen. Und da stand eine. Und ich habe zu ihr gesagt, boah, ey, das ist aber, gibt's hier heute nur Brot? Und dann hat sie sich umgedreht zu mir und gesagt, I don't speak any German, but this is a lot of bread. Das ist einfach einer der witzigsten Momente dieses Jahres für mich gewesen.
Das ist doch so geil.
Ja, das fällt mir jetzt wieder ein. Ja. Und sie dachte wirklich dann, das hat es, glaube ich, zu ihrer Folge, dass das the most German Buffet ist, das es gibt, aber niemand macht es halt so. Da haben wir schon wieder einen Punkt verloren drüben in bei den US-Amerikanern mit dieser Aktion. Danke, Marius. Ja, das war einer der einzigen Leute, die auf diesen Podcast noch hört. Also eigentlich dürfen wir ihn nicht vergrauen, glaube ich. Wir haben ihn
kann
schon
er nicht mal Kurs einfach ein Kilo Mett retten oder so? Dann wird es auch ein gutes Buffet. Aber
ja, gut. Deiner Welt, ja, das stimmt. Letztes Mal hast du auch schon gesagt, zur Pommes Licht und Dunkel, Pommes und Currywurst oder sowas. Also, naja, egal. So, Leute, ja, das Film ja ist fast vorbei.
Erhabenen Erinnerungsverstrickung.
Ja, das stimmt. Es passt auch eigentlich nicht in den Kasten, aber ich wollte es jetzt einmal erzählen, sonst vergesse ich das.
Ich finde es auch gut, dass es festgehalten, oder, ja, was heißt festgehalten? So, wer weiß, wie lange diese...
Wir wissen ja nicht, wann der Server wieder...
Wer weiß, wie lange das jetzt im Internet ist. Aber schön, ja.
Ja, da wissen wir nicht so viel Neues. Die arbeiten wohl dran seit 3 Wochen. Keine Ahnung, Mann. Ich habe schon 3 Mails nochmal hingeschrieben. Wir werden mal sehen. Ich habe jetzt, habe ich schon geschrieben, 110 Folgen gerettet von... einmal von Malte, und du hast noch ein paar, meine Oma hatte noch welche auf dem USB-Stick, auf einer alten Handy-SD-Karte, und ich habe jetzt noch ein kaputtes Handy von meiner Oma, was man theoretisch noch zur Reparatur bringen kann. Da sind vielleicht auch noch mal 100 drauf oder so. Also kann man sich da noch ein bisschen was zusammenflicken. Und dann haben wir wieder einen Podcast, ist auch nicht schlecht.
Ja, warum nicht? Ehrlich,
ne? Ich freue mich auf den Tag, an dem dann raus ist, dass sie alle weg sind.
Ja, naja.
Ja.
Gut.
Ja, ihr seid im Podcast-Laune, ich merke das schon.
Die ersten 200 Cast sind doch eh für die Tonne. Ganz ehrlich, hör dir die doch mal an. Hast du die einen angehört von denen, die wir aufgenommen haben? Das ist alles nichts.
Was meinst du, warum wir die alle runtergeholt haben?
Was glaubst du, warum wir 300 Likes auf Facebook haben? Ja, wir haben noch nicht genug Marketing betrieben. Nee, Leute, das ist einfach Qualitätsmangel. So ganz einfach, da muss man sich doch auch nichts vormachen. Hier, 200 Plays im Jahr.
So, ist das jetzt Wake up, Schiebe. Liest du einfach wieder von dieser Karte vor, weil sonst ist es echt verletzend.
Das habe ich ganz frei gesagt.
Also, oh, der feine Herr, lass mal über Filme reden. Oder über möchte gern Filme, möchte man fast sagen. Was war da wieder los? Was war das denn?
Die 1920 hat angerufen und möchte das Wort möchte gern zurückhaben. Entschuldigung.
Ein paar Filme haben wir noch in diesem Jahr, oder beziehungsweise wir haben gar nicht mehr so viele, die wir noch gucken müssen im Cast, immer die jetzt noch in diesem Podcast sind, dann in der nächsten Woche noch Widows und Roma
Mortal
vielleicht.
Engines natürlich.
Mortal Engines ja. Natürlich, genau, wenn der kommt, aber ich glaube, der kommt gerade so, dass wir leider nicht drüber sprechen können, aber wir werden mal sehen, wir kannst vielleicht
ich auch privat Jahres
noch mal unterjubeln. Ja,
gut, den gucken Malte und ich auf jeden Fall.
Ja, wird bestimmt, neue Peter Jackson Film wird bestimmt so super, wie die letzten 4 Peter Jackson Filme waren, ja. So da sollten wir an der Hoffnung festhalten, und dann werden wir noch mal gucken, ob wir vielleicht vor dem Jahresabschlusscast noch so ein paar Sachen aufholen. Ich habe gehört, The Rider soll sehr gut sein, The Guilty soll sehr gut sein, dann haben wir doch, glaube ich, eine Liste von ein paar Sachen zusammen. Ich dachte, wir hätten nichts außer 3 Billboards, aber stimmt, glaube ich nicht, ich glaube, ein paar Sachen sind rausgekommen. Ja.
Es wäre schon auch geil, wenn jetzt rauskommt, okay, alles ist weg, der Server ist komplett im Arsch, alles ist weg, und wir machen noch einen letzten Cast und haben angefangen mit Snowpiercer und hören mit Mortal Engines auf. So, das hätte irgendwie was, aber naja, man will den Teufel nicht an die Wand malen.
Ja, was gab's noch dieses Jahr? Die Highlights waren wenig, hatte ich das Gefühl. A Quiet Place ist mir letztens wieder durch den Kopf gegangen, das ist endlich ganz geil, weil vielleicht ist das noch einer für die Top 10 am Ende des Jahres.
Ja, ich habe da schon, ich habe so eine Liste gemacht, so ein paar Sachen sind da schon. Leave No Trace war ja scheinbar der beste Film aller Zeiten, als ich nicht da war, irgendwie 9.
Warum regt dich das auf?
Weiß ich auch nicht, ich glaube, weil es wirkte nicht schlüssig argumentiert, es war so, ja, irgendwie war nichts Schlechtes dran, ja, muss es ja der beste Film sein. Aber ich werde den auf jeden Fall noch gucken, falls wir den in die Liste mit aufnehmen.
Eigentlich muss es Pacific Rim Uprising sein.
Der war schon stark.
Oder The Ballad of Buster Scruggs.
Attention, please, attention, please. This shit here feel like a whole career in directing just collapsed, motherfucker. Buster Scruggs now, Ethan Coen now, Joel Coen now, what you want 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 now, giddy up.
Ja, Vorhang auf für die Coen-Brüder, die Colts ballern los, die Leute schauen wieder, denkt man. The Ballad of Buster Scruggs ist der neue Westernfilm von Ethan und Joel Coen, am 31.08. in Venedig seine Premiere gefeiert und ist seit dem 16. November bei Netflix zu sehen. Und der Film besteht aus...
Das ist gut, immer mit diesen genauen Daten, wann die Sachen rauskommen.
Das ist wichtig, oder?
Super wichtig, für die Hörer, also, dass man immer genau weiß. Ja.
Für mich ist es wichtig, das ist so eine Sache, an die man sich wenigstens klammern kann, wenn alles andere scheinbar egal ist. Man macht keinen richtigen Film mehr, man macht keinen ganzen Film, man macht 6 Kurzfilme und sagt dann, das ist ein Film, die spielen alle im Wilden Westen. Und ja, da es passiert so ungefähr alles, was man sich vom Wilden Westen auch erwartet. Wir haben einen singenden Pistolero, wir haben einen Cowboy-Bankräuber, wir haben einen fahrenden Schausteller, einen Goldgräber, Leute, die auf dem Oregon Trail unterwegs sind und Leute, die in einer Postkutsche unterwegs sind, Bounty Hunters, alles mögliche. Ja, und das sind halt, wie gesagt, einfach so 6 Kurzfilme, die alle sehr schön aussehen und irgendwie so vor sich hin meandern, meiner Meinung nach. Und es ist teilweise so, die ersten paar oder die ersten zwei Vignetten, wie man, glaube ich, sagt, sind noch so lustig gehalten. Danach wird es eher ernst und länger. Ja, wie auch im Wilden Westen stellt sich so ein bisschen die Frage, was soll das alles eigentlich? Warum leben wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum diesen Film machen? Meine Frage an euch ist, konnte The Ballad of Buster Scruggs für euch auch nur eine einzige dieser Fragen beantworten?
Puh. Das Erste, was ich mal sagen muss, ist, was ist Netflix für ein Ort für Filme? Ich check das gar nicht. Das ist echt der geweihte Ort, glaube ich, das Mekka, wo Filmemacher hingehen, um da einfach zu sterben. So ist, glaube ich, eine neue Meinung. Man muss sich das jetzt endlich mal eingestehen, dass Netflix ein sehr guter und komfortabler Service ist, um da irgendwie Serien zu genießen. Da bezahlt man gerne mal 10 Euro im Monat, kann man sich ja auch teilen. Aber Netflix steht nicht für Filmqualität. Ist jetzt einfach so. Der Film hat es jetzt zum 100. Mal bewiesen. Man braucht kein Vertrauen mehr zu haben. Buster Scruggs, es ist nicht einfach nur ein schlechter Film. Dann, also davon gibt's halt viele. Da braucht man sich nicht aufregen, wie ich das jetzt gleich tun werde. Es ist ein lustloser Film. Er ist arrogant. Er ist so komisch auf Hochglanz poliert, was ich beim Western sowieso irgendwie unpassend finde. Er trotzt vor nichtssagendem Stuss irgendwie. Also es ist einfach ein richtig, richtig schlechter Film. Deswegen bin ich sauer, weil ich mir das angetan habe, weil ich bis zum Schluss noch Hoffnung hatte, irgendwie, ja, vielleicht die nächste kleine Geschichte, die wird ja dann vielleicht besser. Nö, einfach die Coens haben mir 6 Mal auf den Kopf geschissen und das war's, dann war der Film vorbei, 2:20. Herzlichen Glückwunsch. Naja, gut, so die letzte Episode war ganz cool, aber die 6 vor, ich glaube, es waren 7 insgesamt heute, wenn es mich nicht täuscht, vielleicht bin ich aber 6, auch einmal zu oft eingeschlafen. Naja, keine Ahnung, Stimmungslage beim Gucken war schon im Keller. Stimmungslage beim Notizenschreiben war noch mehr im Keller. Es hat sich angefühlt wie Deutschklausur und du hast das Buch nicht gelesen und musst jetzt versuchen, dir irgendwie anhand von 3 Stichpunkten irgendeinen Sinn aus dem Arsch zu ziehen, den du da vielleicht drin gesehen hast. Na, ich glaube, ich bin an der Sinnfrage irgendwie gescheitert. vielleicht könnt ihr mir ja berichten, was hier so noch so drin ist, wo ich mich für verschlossen habe oder so. Keine Ahnung. Was ist da drin? Bitte.
Die Coens machen einen Coen-Film. So, das ist die erste große Überraschung, die man erfährt, wenn man diesen Film gesehen hat. Ja, jetzt geht noch weiter, Freund Blase. aber das Schöne ist, man hat das Ganze, dass man 7-mal das Gefühl hat aufs Neue. Aha.
Es sind 6, oder?
Ich hatte
völlig bescheuert.
Ja, ich hab da.
Ich gucke es jetzt live nach.
Gucke bitte nach. Ich habe das nachgezählt. Ich habe mir immer einen Strich gemacht, wenn ich gedacht habe, der Abschnitt ist aber auch wieder von den Coen-Brüdern gemacht. Und es war so. Das Ding ist, woran kann man nicht mäkeln, oder ich nicht, handwerklich toll. Die Coens für mich haben schon, und das ist jetzt auch manchmal unironisch, die beweisen einfach auch hier so, dass sie einfach, aber
7-mal.
Sie mussten es nicht beweisen, 7-mal. Das Ding ist, sie beweisen 7-mal, dass sie handwerklich ultra top sind, mit guten Kameramann zusammenarbeiten.
Naja, oder Alter, das Arsch. Das Hässlichste, was ich je gesehen habe, die sagen,
nee, das Hässlichste ist es einfach überhaupt nicht. Bah. Das ist einfach Quatsch.
Bah.
Und warte, bis du dran bist.
Meine Augen tun weh. Ah.
Ja, das war mal der
Ruhe
Film.
Hier. Ja. Christian, sag doch mal was. Wie fandest
du es? Ja, Max sagt, die Coens haben keinen guten Film gemacht. Stimmt natürlich nicht. Fargo ist gut. No Country for Old Men ist gut. The Big Lebowski ist ganz cool. Und,
ja, witzig, alles so lustig, absurd.
Davis, Inside Llewyn Davis ist auch eigentlich ein ziemlich cooler Film.
Voll die
Film,
Kritik
so.
Auf die moderne amerikanische Gesellschaft und so.
Ja, was, dann ist ja alles Pseudo in der
Na, es ist ja auch alles Pseudo, ist alles Scheiße.
Dann ist ja jeder Film, ja so.
200 Cast, das ist doch nur Müll. 3 gute Filme gab's, 3.
Das war ja als Serie geplant, was ich gelesen habe. Und das merkt man natürlich auch, denn die... Also als so Episoden-Anthology-Serie, die Episoden hängen ja nicht so richtig zusammen, außer dass es vielleicht das große Thema gibt, dass doch jeder sterben muss, dass doch alles vergebens ist und dass die Menschen, von denen wir denken, dass hier die Protagonisten sind, nicht unbedingt das beste Schicksal am Ende ereilen wird. Ich fand eine Szene gut gedreht. Zwei eigentlich. Das waren die beiden, als die Indianer oder Native Americans dann auf einmal aufgetaucht sind. Einmal als James Franco da am Baum auf dem Pferd hängt, das fand ich ziemlich geil gedreht. Und dann als es dieses Shootout da gibt in Episode 5 oder so, glaube ich. Ansonsten erstmal fand ich das sau hässlich. Also auch, mal du sagst, Hochglanzoptik ist ja so digital gedreht. Ne? Ich fand das, also ich fand krass, wie das Red Dead Redemption besser aussieht als tatsächlich echte Menschen, die in diese Kulisse gehen. Ich dachte mir die ganze Zeit so, wow, das sieht ja echt billig aus. Also diese ganzen Bauten, die hier aufgebaut wurden, die Schilder, die Klamotten und sowas, irgendwie mega unauthentisch. Und mein Problem war, der Film ist einfach sau langweilig. Also Western haben ja eh die Tendenz, für mich langweilig zu sein. Aber da soll ja durch diese Weite noch die Einsamkeit auch der Helden und so weiter transportiert werden und sie kommen aus einer anderen Zeit. Aber das ist einfach nur frech, wenn hier Tom Waits diesen blöden Typ, der da nach Gold sucht, irgendwie spielt und The Pocket, man denkt, man guckt so eine Folge so Monty Python oder irgendwie so ein beschissenes Musical die ganze Zeit. Also das sind ja auch diese Musical-Nummern zwischendurch, diese Geschmacklosigkeit. Irgendwas wollten sie erreichen. Sie wollten, glaube ich, dem Western so ein bisschen so eine literarische Finesse noch geben, weil das alles auch so kurzgeschichtenhaft ist, aber das hat für mich alles auch gar nicht geklappt. Aber ich finde es interessant, dass ihr es auch alles so kacke fandet, weil die Rezensionen ja ziemlich gut sind dazu, ne? Also da in Rezensionen liest man so, die Coens hier irgendwie wieder so wie immer und vor allem diesmal einfach noch so ein bisschen bitterböser und so ein bisschen witziger und dadurch noch nihilistischer. Und ich finde irgendwie, nee, dadurch einfach nur hauptsächlich geschmacklos, anstrengend und langweilig auch noch.
Ja, ja. Anstrengend das auf jeden Ding Fall. Die so in
Dann mach du darf mal. Darf ich wohl auch noch was sagen? Das Ding ist ein großer Haufen Scheiße. Da stimme ich euch zu. Da ist zwar um diesen Haufen Scheiße ist ein Schleifchen drum, aber es ist trotzdem ein Haufen Scheiße. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ich dachte wirklich, ich hatte mir diesen Film auf Netflix runtergeladen und ihn im Zug geguckt und ich habe die ersten 15 Minuten gesehen und dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Also wenn es nicht über Netflix gewesen wäre, hätte ich gedacht, ich hätte mir bei WinMX ein Fake runtergeladen, weil das kann nicht euer Ernst sein. Dieser komische Buster Scruggs, der einfach mit seinem breiten Lächeln da durch diese Szenen läuft und mit der Kamera redet, als wäre ich 11 und anfängt zu singen und einfach nur scheiße ist. Und ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Dann habe ich angefangen, nebenbei auf IMDb zu gucken, ob wenigstens die Leute meiner Meinung sind. Und muss halt dann entweder lesen, 10 Sterne, bester Film des Jahres, wo ich mir denke, ja okay, du hast halt keinen Geschmack von mir aus, geh mit Gott, aber geh. Und dann halt Leute, die sagen, ja, ich gebe nur 5 Sterne, die erste Episode, die war so toll, da hätte man einen ganzen Film draus machen sollen. Und ich dachte mir, so, wenn ich einen ganzen Film gesehen hätte, mit diesem Buster Scruggs in der Hauptrolle, dann hätte ich mir einen Strick genommen und mich im ICE aufgehängt. Ganz ehrlich.
Aber was fandst du denn so scheiße an dem? Also, außer, dass es jetzt alles scheiße ist und scheiße ist und die Leute nicht deiner Meinung sind. Was fändst du denn an der Figur Buster Scruggs so kacke?
Es ist einfach alles, was... Wow, scheiße. Call mich doch hier nicht so aus.
Es wird es scheiße sein? Schalten Sie wieder ein, nächste Woche. Und erfahren Sie, was heute über Kackster Kacks denkt.
The Ballad of Buster Kacks, ja. Schön. Nein, es ist so over the top, es ist so möchte gern, ja, wir wissen, dass es übertrieben ist, aber wir machen es trotzdem, ohne dabei zu halt ein Gespür dafür zu haben, dass es trotzdem over the top ist. Nee, aber das haben die früher besser im Griff gehabt, würde ich sagen. So, und ich mag ja wirklich manche Filme von den Coens wirklich sehr, sehr gerne. Also ich, Fargo zum Beispiel, hat Christian schon gesagt, oder auch The Big Lebowski, wo ich weiß, dass ihr den alle nicht so toll findet, aber da ist wirklich auch schauspielerisch und was weiß ich was. Und bei diesem Buster Scruggs Charakter hat mir auch das Schauspiel nicht gefallen. Es ist so in die Fresse, es ist so, möchte gern Meta, aber so selbst dieser Meta-Kommentar zum Western wurde auch schon gemacht zur Genüge. Den macht selbst, wir haben es davon gehabt, Red Dead Redemption 2 und auch schon 1 macht diesen Meta-Kommentar, dass dieser Western-Held an sich nicht funktioniert. Und dann, keine Ahnung, dann stirbt er am Ende und dann hat er Flügel und fliegt mit so einer schlecht animierten Harfe da in den Himmel und ich soll das witzig finden? Nein, danke.
Ja, und das ist ja auch alles so eintönig. Also Christa meint, es gibt ja immer so Twists am Ende, das stimmt auch, aber es ist ja auch immer derselbe an allen 6 Geschichten. Also irgendwie, der Twist besteht ja immer daraus, dass entweder jemand stirbt oder jemand umgebracht wird oder jemand anders umbringt oder alle 3 Sachen hintereinander kurz irgendwie. Ja. Aber was soll das denn? Was ist denn daran irgendwie, was macht denn diese Geschichten erzählenswert, habe ich mich die ganze Zeit gefragt und eigentlich ja, irgendwie wenig, Problem, weil sie sind alle irgendwie im Western angesiedelt, aber an sich ist der Western ja auch nur die Kulisse. Also es gibt diese Klischee-Charaktere, die hast du schön aufgezählt, Hotte, es gibt auch die Klischee-Settings, aber keine Ahnung, damit wird halt nichts gemacht. Also und vor allem diese Charaktere, die sind ja schon fertig gezeichnet in der Sekunde, in der sie die Leinwand betreten. Also ja, das ist jetzt der fahrende Gaukler, das ist der Goldgräber. Und mit diesen Menschen in diesem Film passiert im Laufe der Geschichte einfach nicht mehr so viel. Das hatte für mich so ein bisschen was Playmobil-Western-Set irgendwie. Und die Coens schieben die Figuren rum und dichten denen halt Geschichten an oder erzählen Geschichten mit diesen Leuten und legen denen auch Worte in den Mund. Aber diese Geschichten machen im Umkehrschluss nichts mit den Menschen. Und das fand ich halt, ich fand das so unglaublich statisch, mir diese Geschichten anzugucken, die mir... ja, vielleicht einen Twist geben, der aber dann auch immer nur irgendwie gleichförmig ist. Und ansonsten habe ich aber das Gefühl, ich habe nichts gelernt und ich habe nicht so richtig was gesehen, was ich hätte sehen müssen oder was irgendjemand hätte sehen müssen.
Ja, und sie kriegen es halt auch nicht hin, irgendwie einen roten Faden zwischen diesen Geschichten zu etablieren. Also man hat, also, oder aber, weiß nicht, wie es euch ging.
Notwendig.
Ich finde, ja, doch, so ein bisschen schon. Das ist für mich, ist dieser rote Faden so, ja, das Leben ist voller Gewalt, aber es ist nicht nur voller Gewalt, es ist auch noch ungerecht und es ist nicht nur voller Gewalt und ungerecht, sondern es ist auch noch am Ende sinnlos, weil ja sowieso alle sterben. So, aber, und zwischendurch lustige Lieder. Aber komm, also das ist halt dieses, das habe ich auch schon tatsächlich dieses Jahr, gerade dieses Jahr so oft gesehen. Dieses ist ein Film, der sich irgendwie über die Menschheit an sich auslassen will, irgendwie the human condition oder was auch immer, aber dann nichts zutage fördert, außer so absolute Negativität und Gewalt und Tod. Und das nervt mich einfach. Das nervt mich gerade in den letzten Monaten absolut.
Wenn der Film mit einem nicht spart, dann ist es Irrelevanz. Und Malte, ich möchte da auch wirklich das gleiche Horn tuten wie du. Ich finde, wir leben in einer Zeit, also ich weiß nicht, in den 90ern war South Park oder sowas, war das noch witzig, alles so ein zynischer Blick, so mit spitzer Feder, ne, der Menschheit ihre eigenen Fehlbarkeiten vorgeführt. So, mittlerweile finde ich, leben wir in einer Zeit, wo man gar nicht keinen Bock mehr drauf hat. Also mir ist das auch klar, es gibt davon auch schon 500 Filme, die Aussage ist einfach tot erzählt und redundant, also braucht man einfach nicht mehr einen Film nur um da rumspinnen. Das ist einfach unnötig. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb der Film auch komplett verliert. Jetzt unabhängig davon, dass ich noch nie einen Film war, von dieser Art und Weise, wie die Coens ihre Geschichten erzählen, alles ist mir eigentlich fast alles immer zu absurd und eigentlich, und man sucht immer nach irgendeinem tieferen, nach irgendeinem Subtext und ich finde ihn selten und das hat mich eh mehr gestört. Und hier ist das Ding, hier weiß ich schon, was man will, aber es ist total langweilig. Es ist so wie so ein Opa, der dir seit 10 Jahren erzählt als Politiker, man sollte die alle aufhängen und man sich so denkt, ja, ist gut. So, ist jetzt einfach, ist, lass gut sein, ich gehe mal wieder, ich wechsle mal den Raum und gucke, hör mir mal wem anders zu. Und die Coens geben einem keinen guten Grund hier eigentlich, sich das anzugucken, finde ich. Es wird wahrscheinlich Menschen geben, die das arschwitzig finden, glaube ich, und die werden da auch irgendwie ordentlich Punkte verschenken. Den reicht die Comedy, den taugt das. Ich fand, ehrlich gesagt, im Gegensatz zu dir, Hotte, und ich glaube, wenn wir es zusammengeguckt hätten, hättest du es auch nicht so scheiße gefunden. Ich fand den Anfang noch okay, so, aber ich, ehrlich gesagt, und habe ich, also, okay, halt, und, aber es, dann kam ja einfach nichts mehr, so, und, beziehungsweise, Langeweile eigentlich bloß. So.
Das ich fand auch, das ist eigentlich das größte Problem, dass in den einzelnen Mini-Erzählungen eben in den ersten beiden Episoden noch einigermaßen etwas passiert und das sind immer Begegnungen, bei denen einem noch nicht ganz bewusst ist, wie werden die ausgehen. Und auch wenn das gleiche zynische Bild ist, was gezeigt wird, hätte ich jetzt nicht den Ausgang von Geschichte 5, von dieser Liebesgeschichte jetzt so vorher gesehen. So, da waren schon ein paar ganz clevere Ideen drin, finde ich. Nur vorher zieht sich das halt ewig, jeder dieser Geschichten. Also zum Beispiel die, in der der Mann ohne Arme und Beine da in diesem also Jahrmarktswagen durch die Dörfer gezogen wird und da verschiedene Sachen zitiert, wie dieses Ozymandias-Gesicht und weiß nicht, auch die Declaration of Independence oder sowas, keine Ahnung, was er da alles, was er da alles aus dem Hut zaubert. Und das muss man sich eine Viertelstunde lang oder so angucken, wie er da steht so vor den Leuten und redet und es kotzt einen einfach an und das ist so eine typische, es wirkt wie so eine typische Netflix-Serie, so wie Maniac auch. Es nervt einen halt einfach so eine halbe Stunde lang und dann ist es irgendwie vorbei und es ist am Ende ist ein Twist, das ist eigentlich ein Serienformat, was Netflix eigentlich gut drauf hat. In dem Film kotzt es einen super an, weil die ersten beiden haben ja auch noch mehrere so Action-Szenen, ne? Da passiert ja auch visuell noch was und das ist ja so, dass der Western ursprünglich ja eigentlich auch ein Genre war, dass er auch so beliebt war, weil auch visuell so viel passiert ist, weil es da Schießereien gab, weil es da Verfolgungsjagden gab, weil da jemand geritten ist, jemand mit einem Lasso irgendwo runtergezogen wurde und so weiter und so fort, ne? Faustkampf im Saloon und so, deswegen waren, also ist ja ein Grund, warum Western auch so zum Blockbuster irgendwo geworden ist und das geht diesem Film ja aber total ab, ohne ne, auch nur interessante Charaktere oder irgendwas zu haben, an dem man sich festhalten kann. Aber ich glaube, wir können unsere letzten oder restlichen Statements, die wir noch haben, in unsere Bewertung reinpacken. Ihr habt mich noch mehr daran bestärkt, wie doof ich diesen Film finde. Und ich gebe 4,5 von 10 Punkten. Ich fand es wirklich ganz dürftig mit ein paar netten Ideen. Aber zeigt für mich auch wieder, dass Hollywood muss, glaube ich, Westernfilme drehen, weil die Sets gebaut sind. Und das ist jetzt ein weiterer, der leider sehr schlecht ist.
Ja, ich 2 von 10 von mir. Ein Punkt für Steven Root als Bankverkäufer in Geschichte 2, den mag ich sehr gerne, der hat auch irgendwie super gespielt, den fand ich tatsächlich auch lustig. Und die letzte der 6 Geschichten in der Kutsche, wo 5 Menschen oder 6 in einer Kutsche sitzen und so ein bisschen über...
Ja, das war wieder ein
Malte. Ja, Menschsein an sich in Schar... Da waren aber zum ersten Mal die Dialoge halt irgendwie pfiffig, hatte ich das Gefühl. Da
wurde ja, aber, ein das, bisschen aber auch erst da war nach ich schon 10 Minuten. Weil erstmal hat 10 Minuten jemand gesungen, dann wer anders gesungen, bevor es losgeht. Also,
ja, Gut, aber daran hatte man sich ja schon gewöhnt. Aber du hast schon recht, Christian. Ja. Episode 3 und 4 war der Genickschuss. Danach weiß ich auch nicht, wie ich den Kopf nochmal hochgekriegt habe. Egal. 2 von 10 von mir.
Ich fand tatsächlich die mit dem Goldgräber, mit Tom Waits als diesen Goldsucher, fand ich sogar noch ganz okay. Aber auch egal. Ich wollte noch 2 Sachen loswerden. Ich glaube, dass die gute Bewertung auf IMDb daher rührt, dass dieser Film halt so langweilig ist, dass die Leute, die ihn scheiße finden, sich nicht mal dazu herablassen, eine schlechte Bewertung zu geben, weil anders kann ich mir das nicht erklären. So. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, was du angesprochen hast als vielleicht noch fast positiven Punkt, dass man in der Geschichte mit dem mit der Frau und dem Typ auf diesem Oregon Trail das Ende nicht kommen sieht, halt einfach daran liegt, dass das Ende von dieser Geschichte nichts mit der Geschichte davor zu tun hat. Also ja, es geht zu 0% für das, was man vorher sieht, auf dieses Ende hin. So, und dann ist es vielleicht überraschend, aber es ist keine in sich geschlossene Geschichte irgendwie. Man hätte diese Vignette auch da anfangen können, wo dieser ältere Typ mit ihr da irgendwie in dieser Wildnis halt ist. Egal. Ich gebe auf jeden Fall auch 2 von 10 und das ist einfach, ja, das ist einfach eine Frechheit.
Ja, der Film ist halt was für Leute, die noch nie einen zivilisationskritischen Film gesehen haben oder halt für so Leute 50+, die halt Filme immer gut finden, wenn ihr Film Polit-Bingo, wenn sie das ausfüllen können, wenn sie dann sagen können, also herrlich, so ein Film über Amerika, voll mit blutigen Racheszenen, religiösem Eifer, romantischem Idealismus, so ein Verkäufer und dann so ja so viele Leute, die sabbeln und dann so ein naiver Optimismus, typisch Amerika, weil so Leute, die dann ihr Bingo fertig haben und aus dem Kino gehen lachen, weißt du, und das aber hast du den? Aber ich frage mich dann immer, hast du den Film gesehen? Weißt du, das ist doch jetzt hier, das ist nicht Bingo, du solltest 2 Stunden Film gucken, du dummes Arschloch, und der war stinkend langweilig und dafür gibt's einfach 2 Punkte von mir so, das soll ich euch gesagt sein so.
Und vor allem können die ja gar nicht die Bingo-Karte ausfüllen, weil da ja noch in irgendeiner Ecke wahrscheinlich stehen muss, dass dann auch die Repräsentation der Native Americans irgendwie cool gewesen sein muss. Und hier sind sie ja auch nur wahnsinnige Wilde in diesem Film. Ja, das hat man nicht mal reingeschafft, in diesen Film reinzupacken. Ja. Soweit also unsere Meinung zu The Ballad of Buster Scruggs, könnt ihr alle auf Netflix bewundern. Macht da bitte einen Bogen drum, so wie um alle anderen Netflix-Original-Filme außer Beasts of No Nation. Wollt ihr Fantastic Beasts machen oder Suspiria?
Was ist Fantastic Beasts?
Also ich würde Fantastic Beasts, aber den habe ich gesehen.
Das finde ich gut. Dann fangen wir doch damit jetzt an.
Ja, klar.
Guten Tag.
Könnten Sie mir sagen, wo die Toilette für fantastische Tierwesen ist?
Ah, kein Problem. Sorry. Die ist da drüben, Mann. Einfach da hinten. Da ist die zu finden.
Für fantastische Bierwesen vielleicht.
Ja, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald ist der 2. Teil der Fantastic Beasts Filmreihe. Insgesamt sind 5 Teile geplant.
Ich glaube, sie.
Nee, 5. Nee, es sind 5. Die Filmreihe.
Ich glaube, es waren 10.
Schließt dem. Führung wird ein bisschen länger. Ich wollte es nur schon mal sagen. Man muss das komplette Harry Potter-Universum nochmal erklären. Mache ich gleich. Nein, die Filmreihe schließt thematisch natürlich als Harry Potter-Universum an. Kann wahlweise so als Prequel oder als Spin-off bezeichnet werden. Auf jeden Fall spielen die Filme in den späten 1920ern, also deutlich vor Harry Potter. Es gibt noch so Charaktere wie Albus Dumbledore, aber ansonsten ist nicht mehr so viel übrig. Die 8 Harry Potter Filme basieren natürlich 7. auf den Büchern von J.K. Rowling. Die hat jetzt bei diesen Filmen die Drehbücher selbst geschrieben. Das hat sie vorher nicht gemacht und Regie führte David Yates.
Wir steigen ein. Es sind nur 7 Bücher.
Es sind 7 Bücher, es sind 8 Filme.
8 Filme, ja.
Ich würde mal eigentlich ein Buch lesen, wenn ich das die ganze Zeit dreht.
Wir steigen inhaltlich ein in den 2. Teil und wissen doch hoffentlich noch sehr viel aus dem 1., sonst ist man sowieso nach 5 Minuten raus. Es gibt also Zauberer und Nichtzauberer, die nennt man Muggel. Es gibt gute Zauberer wie Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law. Der ist Schulleiter von Hogwarts und sowieso sehr mächtig. Und dann gibt es den Bösen, das ist Gellert Grindelwald, gespielt von Johnny Depp. Der glaubt an die Vorherrschaft der Zauberer, nicht so wie die Guten, und möchte deswegen auch alle reinblütigen Zauberer um sich scharen, um die Welt zu unterwerfen. Ja, im ersten Film ging es so um den Aufstieg von Grindelwald zur Macht und im zweiten geht es jetzt auch nochmal um seinen Aufstieg zur Macht. Ja, dann gibt es unseren Helden. Das ist Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, der weder gut noch böse sein möchte, denn er ist Zoologe und etwas schüchtern und möchte sich am liebsten eigentlich den ganzen Tag um so schnuckelige Zaubertierchen kümmern. Blöd nur, dass sein Bruder Theseus Auror ist, sprich Zaubererpolizist, genauso wie seine angebetete Tina, die ist Aurorin, gespielt von Catherine Waterston. Und ja, auch Tinas Schwester Queenie und ihr lustiger Muggelmann Jacob sind wieder am Start aus dem ersten Teil. Und als bunte Truppe brechen sie also auf, ein zweites Mal, um Grindelwald
zu stoppen. Hals. Ich habe nicht einen von den beiden Filmen gesehen. Ich kriege schon so einen Hals, wenn ja, ich das höre.
Sehr schwierig. Und wie auch Zauberer im ersten Teil drehen sich die Bemühungen, Grindelwald zu stoppen, um einen Jungen namens Credence, dem eine ganz besondere Macht inne zu wohnen scheint. Deswegen will ihn Grindelwald auf seiner Seite haben, bevor er seinen Aufstieg fortsetzen möchte. Und aber die Guten möchten natürlich auch haben. So entsteht natürlich eine wilde Jagd nach diesem Jungen namens Credence. Auch andere Leute mischen noch mit, wie das Zaubereiministerium und ein Mann namens Yusuf Karma. Und es gibt noch 10 andere Charaktere. Und wenn ihr schon eingeschlafen seid, geht's euch wahrscheinlich wie den meisten anderen. Ja, aber man kann sich ja trotzdem noch angucken, wie es ausgeht. Spätestens 11 Stunden später, in 5 Jahren, sollte das Ding dann fertig sein. Max! Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald oder Fantastic Mies, The Crimes of Pimmelwald?
Okay, das war ein Pankers 9, auch witziger.
Ey, das ist aber wirklich... Hotte, kannst du mal kurz mal den Finger auf den Trigger von dem Heavy Metal Facts Ding, warte?
Ja, Achtung. Ich bin am Start, boom.
Warte, Johnny Depps Charakter heißt zwar Gellert Grindelwald, aber der ist gar nicht so artig.
Ich kann nicht gecheckt.
Wie Gellert-artig. Deswegen. So. ja, man liest sich die Beschreibung bei Wikipedia durch, die lautet wie folgt: Weil nach Newt Scamanders letztem Besuch des Auslands halb New York City zerstört worden ist, wurde der Magizoologe vom Zaubereiministerium mit einem Ausreiseverbot belegt. Da denke ich mir, ja gut, okay, dann gebe ich die Karte zurück und gucke einen anderen Film. Wenn er nicht ausreisen kann, dann wird es wohl nicht sein. Leider finden sich dann doch Lösungen. Leider geht dann Newt Scamander, Eddie Redmayne, dann doch, findet er doch Albus Dumbledore, der ihn da ermutigt, dann doch noch loszuziehen. Und weiter weiß ich nicht mehr, was passiert ist tatsächlich. Ich fand das wahnsinnig anstrengend. Ich muss dazu sagen, den ersten Teil habe ich zufällig geschaut. Den hatte ich irgendwie komischerweise auf einmal auf meinem Laptop und habe den dann durchgeguckt und irgendwie hat mir das getaugt, weil ich weiß nicht, war früher ein Harry Potter Fan. Ich mochte den lustigen, drolligen Jungen mit dem Blitz auf der Nase, den fand ich immer witzig. Und ich mochte die richtig, richtig gern. Und ich finde auch, der erste Teil hat es geschafft, so diese britische, mit Tweed ausgestattete Harry Potter Zauberwelt irgendwie auch nochmal, also diese Atmosphäre einzufangen, die ich auch beim Gucken der alten Filme gespürt habe. Aber in diesem Teil reicht es leider nicht mehr, mir bunte, lustige Farbe, Fantasiewesen zu zeigen und so einen verwirrten Eddie Redmayne da durchs Bild humpeln zu lassen. Eigentlich gibt's nur ein Ding, was nervt. Ich finde, alle Leute machen ihre Rollen gut. Jude Law als junger Albus Dumbledore funktioniert. Auch Johnny Depp ist kein Totalausfall und hat mal wieder eine Rolle, wo er einfach das macht, was er machen soll und nicht witzig ist und das ist einfach funktioniert. So, es ist einfach passt. Der Cast ist wirklich schön. Die Welt ist schön. Was zerstört und bombt komplett und bringt mich auch zum Einpennen. Und wenn man einfach allein schon das ist wirklich ein halber Roman. Einfach mal, Malte, du hast es ja in der Einleitung schon einfach, hat man das wahrscheinlich schon raushören können. Das ist so ein zerfasertes Drehbuch, so was man hier gedacht hat beim Schreiben, was alles wichtig ist und was auserzählt werden muss. Spoiler, es ist nicht so wichtig. Es ist einfach nervig und langweilig. Einschläfernd.
Ja, im ersten Film gab es halt noch großen Fokus auf diese ganzen tollen, riesigen Zaubertiere und mit denen wurde auch viel gemacht und es war auch, der Grundton war eher lustig, wurde dann irgendwann ein bisschen düsterer, keine Ahnung. War auf jeden Fall, da hatte man das Gefühl, ich tauche hier nochmal ein in ein Universum, das ich als Jugendlicher schon irgendwie ganz cool fand oder als Kind und bin damit jetzt erstmal wieder zufrieden. Zweiter Teil wird jetzt völlig nur an der Storymaschine gekurbelt und aus irgendeinem Grund denkt J.K. Rowling, dass sie einfach 12 neue Leute hier reinschmeißen kann, die nicht erklären kann, wer die sind, was die machen oder was sie wollen und einfach 3-4 parallel laufende Magie-Storylines dann irgendwie auserzählt, die sich überkreuzen und 3 Twists haben und ich weiß nicht mehr, wer das ist da auf der Leinwand. Also dem Film fehlt, also in einem Wort, der Film ist so kontextlos, aber völlig, da passieren Sachen, Das interessiert niemanden und vor allem nicht Harry Potter Fans und oder irgendwie die Leute, die das früher waren und jetzt halt Ende 20 sind, so wie wir. Also mein Kino war ausverkauft, klar, irgendwie das zieht ja da noch allein vom Namen, aber nur Fragezeichen im Kinosaal, nur Fragezeichen. Und keine Ahnung, keine emotionale Basis so. Man kann nicht irgendwie sagen, ja, da, aber um den möchte ich mich jetzt noch kümmern als Zuschauer. Oder das interessiert mich noch, was mit dem passiert. Eigentlich gar nicht. Und dann bleibt halt die Frage, ist denn die Geschichte an sich spannend oder das Universum? Nee, also wirklich gar nicht. Es ist einfach nochmal X-Men. Wir haben nochmal X-Men. Ja. Es gibt andersartige Menschen, die existieren neben normalen Menschen. Dann gibt es einen Guten, das ist ein Schulleiter. Dann gibt es einen Bösen, der möchte die Andersartigen um sich scharen. So, keine Ahnung.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, das ist Ring, das X-Men-Telefon, da ist gar nichts, also tut mir leid, nichts passiert. Und was war es denn, was irgendwie die Menschen an dieses an Harry Potter oder so gebunden hat? Es war ja schon irgendwie eher die Charakterarbeit, also schon, klar, also diese Geschichte um das Schicksal der Zauberwelt und Voldemort und Schieß mich tot, das war immer so ein schöner Rahmen, der war immer da und am Ende wurde er natürlich irgendwie stärker in den letzten Büchern, aber es ging nur darum, dass der gefüllt wurde, einfach mit sehr vielen liebevollen Details und Menschen, die Abenteuer erleben und aufwachsen und lieben und kämpfen und Schieß mich tot und das ist in diesem Film einfach komplett einfach gar nicht mehr drin. Und deswegen ist es einfach so ein langweiliger Quark am Ende. Ja,
das ist wirklich so ein bisschen, als wenn dich jemand auf einer Hausparty einsperrt, nur mit Leuten, die du nicht kennst. Und jemand dir als Challenge sagt, du darfst nur raus, wenn du dir die Lebensgeschichte von allen hier gemerkt hast. Ja. Und das ist wirklich dieser Film. Und das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Hier trägt einen nichts durch. Du hast hier, fehlt da wirklich ein roter Faden. Hier fehlt einem irgendwas, was einem irgendwann mal wieder reinholt. Weil meinetwegen, das ist ja nur nicht untypisch, dass irgendwie so ein, irgendwelche Stränge mal von der Hauptstory abführen, um dann irgendwie nebenbei was zu... Ja, aber abführen ist das Wort. Das ist einfach Abführmittel dieser Film, das nervt. Eine Sache wollte ich bloß noch sagen, bevor ich mich jetzt ewig wiederhole. Und die habe ich vergessen. Insofern, macht es vielleicht auch nichts. Es ist schade, dass ich glaube, wir hatten es eben bei Buster Scruggs so ein bisschen. Vielleicht müssen auch die Schreiber oder auch vielleicht J.K. Rowling müssen Leute mal wieder aufwachen aus dieser Serienhölle, in die wir in alle irgendwann mal vor 10 Jahren reingerutscht sind. Weil ein Film soll ein Film für sich sein und alleine stehend halbwegs funktionieren. Und das ist eigentlich wie eine Serienfolge, eine 2,5-stündig lange, so eine Füllerfolge, wo dir sowas erklärt werden soll, warum der und der den Scheiße findet. Aber dafür gehe ich doch nicht ins Kino. Ich finde das wirklich eine Unart. Also das ist eigentlich so eine Missgeburt dieser, jede Story braucht irgendwie 5 Teile Kultur. Das geht überhaupt nicht klar.
Also ich finde das aber auch wirklich furchtbar, ne? Also um das nochmal zu sagen, so, ich meine, jetzt gerade ist ja auf so ein neues Pokémon-Spiel wieder rausgekommen, was halt wieder so ein Remake von Pokémon Rot und Blau ist, aber irgendwie mit einer neuen, weiß ich, Fangmechanik oder so. Und dann ich lese die Tests mit ja und endlich wieder Energie schwelgen und dann dieser scheiß Han Solo-Film, den ich auch bis jetzt nicht gesehen habe, und dann jetzt wieder Fantastic Beasts und Pokémon. Und nächstes Jahr kommt nochmal König der Löwen. So, können die Sachen nicht einfach mal vorbei sein? Können wir uns nicht einfach mal einigen? Ja. Das gab es früher. Wir haben das alle gesehen. Es ist okay. So, wir müssen nicht alles für immer nochmal. Ich habe das Gefühl, so, was ist denn mit Closure? Was ist denn mal mit einem Lebensabschnitt mal abschließen? Ja. Das war damals die Zeit, da haben wir alle Harry Potter gelesen. Es ist cool, wenn einer von euch nochmal Bock hat. Holt euch nochmal die Bücher, lest sie nochmal, fertig. Aber nein, alles ist ein scheiß Franchise. Und ich muss sagen, mich macht es irgendwie immer, nicht jetzt wütender, sondern mich kotzt es einfach irgendwie an. So, es kommt ja immer darauf an, was es für ein Franchise ist und so weiter. Aber ich habe wirklich auch keinen Bock mehr. Ich sehe das Poster und denke mir, nein, ich habe keinen Bock auf diese Zauberwelt. Und es ist ja cool, Malte, wenn du aufdröseln kannst, so wie das im ersten Teil noch funktioniert hat und im zweiten nicht. Aber ich bin mittlerweile schon echt krass verloren für mega viele von diesen Franchises.
Ja, keine Ahnung, was für viele Leute Star Wars ist, ist für mich halt schon irgendwie so Harry Potter, da habe ich den Softspot und ich werde mir auch den dritten noch angucken, es führt auch kein Weg dran vorbei so richtig, ich habe die damals verschlungen in 2 Nächten, diese Bücher, ich werde es trotzdem weiter gucken, aber was nervt ist natürlich, unabhängig von jetzt dem spezifischen Film, ist diese Blockbuster-Kultur.
Darf ich nur kurz sagen, das habe ich ja auch, ne, ich finde es aber trotzdem scheiße, also das ist das Ding.
Ja. Ja, und diese Blockbuster-Kultur bringt nämlich mit sich Blockbuster-Mittelteile. Und die braucht halt kein Mensch. Ich weiß noch, hier, Avengers Infinity War Teil 1 ist hier wieder genau dieselbe Situation. Es passiert halt mega viel, es ist aufgebläht auf 2 Stunden 15, aber am Ende ist auch nichts passiert. Also auch wirklich gar nichts. Du musst dir das angucken, eine gefühlte Ewigkeit, inklusive Werbung und Eismann, war ich 3 Stunden einfach in diesem scheiß Kinosaal und dann gibt's nicht mal einen Abschluss. Und das ist einfach frustrierend ohne Ende. Das ist reines Figurenschieben hier wieder. Ja.
Das ist ja sogar noch, da kann man ja sogar auf eine Art und Weise noch sagen, okay, von mir aus, weil das ja wenigstens eine Geschichte ist, die noch nicht erzählt wurde im Kino, so schwach sie auch sein mag. Aber ich bin da schon auch sehr auf Christians Seite. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt höre, es kommt nochmal König der Löwen. So, ihr habt den doch gesehen, den Film. So, irgendwie, ich mochte König der Löwen, als ich klein war. Ich möchte nochmal denselben Film. Das ist etwas, was ein Kleinkind sagt, ein Dreijähriger sagt. Ich fand das gut, ich möchte das nochmal. So, guck dir halt den scheiß Film nochmal an. So, ich verstehe.
Ich würde sagen,
nicht.
Wir gehen ja, auf jeden Fall zur Bewertungsrunde über zu Fantastic Beasts 2. Gebt eure Punkte und sagt gerne, gebt gerne noch einen Punkt. Dazu gebt gerne noch einen Punkt und dann kommt der am Ende vielleicht doch bei 10 an Film des Jahres. Dann müssen wir den, wohl wählen, ja, am Ende. Es sei denn, es wird eine Todeskategorie gezogen, ihr wisst es, ne?
Ja, keine Sorge. Ein Budget von 200 Millionen Dollar kauft natürlich hier und da ein paar schöne Schauwerte, ein paar schöne Tiere und ein paar Mal lächelt man und hat Spaß. Das ist schön, da wird die Messlatte gerade so irgendwie wieder eingehängt und man kann drüber steigen mit einem relativ hohen Schritt wenigstens. Aber da ist ja nicht mehr, wenn du da irgendwie dahinter guckst, ob da jetzt noch eine Message drin ist. Nein, es ist wieder eine gut-böse Parabel mit halt einem wortgewandten Autoritären, der irgendwie der Böse ist. Wow, ist ja wirklich am Zahn der Zeit geschrieben. Also Mann, die gibt's ja auch in echt. Das wusste ich noch gar nicht. Keine Ahnung.
Hast du es auch gemerkt, ne? Hast du auch
gemerkt? Ja, das ist wieder eine da, ne? Dieser Hitler. Ja, voll krass. 3 von 10.
Das meinst Friedrich Merz, 4 von 10. Aber
okay. Ist auch egal. Ja, wenig Punkte von mir.
Ja, von mir gibt's... Ich bin müde, ich bin krank. Der geneigte Zuhörer
wird sich nicht Punktevergabe, ja. Wir kennen
das. Ja. Nee, aber was wollt ihr denn Punkte haben, wenn ihr solche Filme macht? Dann frag doch nicht. Wenn du die Antwort nicht ertragen kannst, dann frage nicht. Es gibt 2 Punkte. Die Welt ist eigentlich schön. An sich ist dieses Fantastic Beasts und Filmuniversum, das ist der erste Teil aufgemacht. Eigentlich ist das cool. Das ist so ein bisschen noir-mäßig. Das ist auch echt mitunter richtig schön düster. Aber verkackt. Bitte. 2 Punkte.
Am besten fand ich auf Twitter, als jemand gefragt hat, dass er gerne wissen würde, wann eigentlich die Entscheidung kam von Albus Dumbledore, von diesen super slicken Anzügen auf diese super bunten Magierhoben
umzusteigen. Das habe ich mich aber auch original gefragt,
Das ist halt das übliche Prequel-Problem, wenn du wie ist diese Entwicklung? Na egal, wir kommen zu Suspiria.
Neues von Suspiria. Suspiria ist der einzige Joghurt, der nachgewiesen Jahrhunderte alte Hexenkulte reduzieren kann. Kennen Sie das nicht auch? Manchmal will es in der neuen Ballettschule einfach nicht so richtig laufen.
Weil der Hexenkult nicht so mitspielt.
Die Suspi-Regularis-Kultur von Suspiria überlebt die Kultanhänger in großer Zahl. Täglich Suspiria hilft so, die Horrorhexen natürlich zu regulieren und den Opfertod abzuwenden.
Ich esse jetzt jeden Tag Suspiria. Deshalb fühle ich mich wieder rundum wohl.
Suspiria bringt ihre Ballettkarriere in Schwung.
Das ist das 2018er Remake vom Horrorklassiker des gleichen Namens von Dario Argento. Also das ist der Film, der 1977 in die Kinos gekommen ist. Kurze Randnotiz, das war das Jahr von Star Wars... dem ersten Teil dann Saturday Night Fever, Annie Hall, James Bond 007, The Spy Who Loved Me zum Beispiel, auch dieser Film. Das Original gilt ja so als totaler Kultfilm, fällt in das Genre des Giallo-Horrors, der sich meistens stilvoll der Tötung widmet und als Vorstufe zum amerikanischen Slasher-Film gesehen werden kann. Das habe ich nicht von Wikipedia. Im Film geht's um die US-Amerikanerin Sarah Bannion, die an eine deutsche Tanzschule kommt, nur um festzustellen, dass da etwas nicht stimmt. Die Schule wird autoritär geführt, das Gebäude irgendwie windet sich, birgt so geheime Räume und nachts wird sie auch noch von seltsamen Träumen und Visionen geplagt. Außerdem verschwinden einige Mädchen auf manchmal brutale Art und Weise. Der Plot ist eigentlich für beide Filme gleich, nur Luca Guadagnino tut hier was ganz Interessantes. Das ist übrigens der Regisseur von Call Me By Your Name, der ja bei den Oscars auch was gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere, und hoch gehandelt wurde und auch in diesem Jahr bei uns ins Kino gekommen ist. Also er legt direkt nach mit diesem Remake. Und der ist ganz interessant, holt diesen Film nicht in unsere heutige Zeit, sondern er belässt ihn 1977, aber verlegt die Handlung von Freiburg im Breisgau, da spielt nämlich das Original, etwa 800 Kilometer nach Nordosten, nach Berlin. Und in Deutschland war ja 1977 ganz klar der deutsche Herbst, die Rote Armee-Fraktion entführt und tötet Hans-Martin Schleyer, entführt diese Lufthansa-Maschine, Mitglieder der ersten RAF-Generation bringen sich im Gefängnis um und all das sieht man in diesem Film auch auf Fernsehbildschirmen. Und im Gegensatz zum Original wird im neuen Suspiria auch wirklich getanzt. Sie hat den Rhythmus im Blut, denn Sarah und ihre Tanzgenossen, die bereiten unter Aufsicht von Madame Blanc, gespielt von Tilda Swinton, die Aufführung des Stückes Volk vor.
So. Der Film ist, dass ich lachen muss. Aber das hat mir wirklich gerade noch gefehlt, dass sie auch noch tanzen. Nee, schön. Ist bestimmt gut, der neue.
Ja, und ist so ein bisschen ausgestalteter noch als der alte, also hat viel mehr Details. Es ist so ein bisschen so, als hätte Luca Guadagnino das Original gesehen und gesagt, das ist ja eine Tanzschule, also brauchen wir auch Tanzszenen. Da gibt's ja irgendwie so eine autoritäre Führerschaft, also gehen wir doch in das Thema noch ein bisschen rein. Irgendwie hat das ja was mit der Psyche zu tun, also brauchen wir noch den Psychologen Klemperer, der eine der Frauen auf der Flucht dann trifft und damit ihr redet über diese Schule und so weiter und so fort. Also es gibt viel mehr Details und es geht auch ein bisschen um die RAF und auch ein bisschen um den Zweiten Weltkrieg. Horst, du hast es nicht geschafft, das Remake anzuschauen, das ich eigentlich für den besseren Film halte, aber das Original schon. Ganz schön bunt, oder?
Naja, sehr schön bunt, aber sehr wenig Farben. Ne? Also es ist halt immer so grün, alles ist grün, wenn gerade alles okay ist, alles ist rot, wenn gleich jemand umgebracht wird und manchmal ist es noch blau. So, das sind so die Farben, die der Film so mitbringt. Guckt sich aber ganz gut. Ich hatte so dieses Gefühl von so, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch mal Forbidden Planet geguckt hat. Das ist so einer, ein ganz früher Sci-Fi, den man so guckt und sich denkt, ja, ist ultra langweilig. Und dann aber, wenn man nachliest, dann ist es halt so, hat er halt viele Sachen einfach geprägt, die in dem Genre mittlerweile Standard sind. Und ich glaube, so ist es hier auch. Der ist halt von 77 sehr in die Jahre gekommen. Und man guckt sich den halt an und denkt sich, boah, das habe ich alles schon mal besser gesehen, aber der Film hat vieles davon halt irgendwie etabliert oder ins Mainstream gebracht, deswegen verzeiht man ihm, glaube ich, viel. Gleichzeitig ist der halt, es gibt eigentlich keine Story. Also die Protagonistin kommt an diese Tanzschule, dann stirbt die erste, dann stirbt die zweite, dann ist alles ein bisschen weird und dann kommt das Finale so ein bisschen. Also die Story kann man vernachlässigen. Es geht halt um so Stimmung. Es wird wirklich sehr mit der Brechstange alles irgendwie gezeigt. Wie gesagt, diese ganze Farbkodierung könnte heftiger nicht sein. Also es ist wirklich, wenn jetzt dann gleich was Schlimmes passiert, dann ist alles rot auf dem Bildschirm. Wirklich alles. Dazu die Musik, die ja auch irgendwie so ein bisschen als Klassiker der Horror-Score irgendwie gilt. Aber die ist halt auch komplett mit der Brechstange. Insgesamt ein okayer Film, aber heutzutage zu 0% mehr irgendwie gruselig. Also der war ja damals sogar, als er rauskam, musste der irgendwie in einer geschnittenen Fassung dann rauskommen, weil es sonst zu krass irgendwie wäre und musste fürs amerikanische Publikum nochmal, da war man sich gar nicht sicher, ob der da nicht zu krass ist. Und das ist halt heutzutage gar nicht mehr so. Und ich habe nur, um jetzt aufs Remake zu kommen, habe ich nur gesehen, dass der nochmal eine Stunde länger ist, obwohl die Story sich nicht verändert hat. Und da war für mich schon klar, okay, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Kannst du mir vielleicht erzählen, ob diese Stunde extra sich gelohnt hat?
Ja, zieht sich schon ein bisschen, ne? Ich war da, nachdem ich Aufzeichnung hatte bei Giga Games, noch da alleine im Prenzlberg, da im Kino irgendwie alleine einen Horrorfilm zu gehen, ist auch irgendwie so eine ganz witzige Erfahrung, finde ich, weil man dann man muss so ein bisschen abhärten dann so. Ich finde, das ist wie, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, wenn zum Beispiel draußen ist es super laut oder ihr seid mit super anstrengenden Leuten zusammen und ihr findet dann so eine Ruhe in euch drin, weil anders ist es nicht zu ertragen. Und so ist es dann auch, finde ich, allein in so einen Horrorfilm im Kino zu gucken, dass man so ein bisschen in so einen Zen-State of Mind irgendwie kommt. Das hatte ich da so ein bisschen. Klar, der Film ist zu lang, aber jeder Film ist zu lang, der 2,5 Stunden geht, außer der erste Herr der Ringe. Mir hat das eigentlich richtig gut gefallen, dieses Remake. Und ich habe es diesmal tatsächlich so gemacht, hat mich ein Arbeitskollege drauf gebracht, ich habe so erzählt, dass ich Suspiria gucken will und auch das Remake und er meinte, guck doch erst den neuen. Dann kannst du quasi so mit frischen Augen an den neuen gehen und siehst den nicht so als komplettes Remake oder erkennst nicht so Sachen wieder, sondern kannst ihn so auf dich wirken lassen und guckst dir dann den Klassiker an und versuchst dann da die Parallelen zu ziehen. Und das hat für mich so ganz gut funktioniert. Dadurch wusste ich nicht, wo geht hier die Handlung hin. Dann ist mir jetzt aufgefallen, dass die sich schon super stark unterscheiden. Also der Film endet ganz anders, die Rollen sind ganz anders, es gibt viel mehr Details im neuen und der hat dieses eine Stilmittel eben nicht, was Argento benutzt, nämlich diese krassen Primärfarben, die Stimmung anzeigen, ne? Sondern der ist eher so ein bisschen gesetzter gehalten, ein bisschen, ja, und nicht so überdreht. Das sieht ja auch aus wie so ein Traumschloss, in dem sie sich bewegen, in dem Argento-Film. Das ist da gar nicht komplett so. Das sieht wirklich aus wie eine West-Berlin, das ist, glaube ich, wie so eine West-Berliner Tanzschule, einfach so grau in grau gehalten, und da kommt sie da an. Was das Geile ist am neuen Film, finde ich, ist, dass er interessante Schockmomente hat. Zum Beispiel gibt es eine Szene, ich muss eigentlich zwei Szenen erzählen. Ein Mädchen möchte aus dieser Schule fliehen, und die neue, gespielt von Dakota Johnson, die ist die Hauptrolle in 50 Shades of Grey gewesen, den ich nicht gesehen habe, aber die gibt eine fantastische Leistung hier in diesem Film ab, also richtig, richtig gut als diese neue Tanzschülerin. Die soll dann eingegliedert werden in diese Gruppe und dieses eine Stück tanzen, und gleichzeitig versucht ein anderes Mädchen aus dieser Tanzschule zu fliehen und wird dann durch quasi Hexenmagie in so einen Spiegelraum da reingeführt, und während sie da halt in diesem Spiegelraum eingesperrt ist, tanzt die andere oben eine Choreografie, und die untere, die in dem Raum ist, wird verkrüppelt, also die eine tanzt sehr schön und die andere wird quasi brutal niedergerichtet, weil sie diese Bewegung nachmachen muss. Und das fand ich war ein geiler Moment, weil man sich natürlich auf diesen schönen Körper, der tanzt, total konzentrieren will und der andere halt total verunstaltet wird. Und so ist man im Film oft dazu gezwungen, sich Sachen, bei denen man eigentlich weggucken möchte, anzugucken, weil in derselben Szene interessante Details versteckt sind. Zum Beispiel gibt es diesen Psychologen, okay, der auch von Tilda Swinton gespielt wird, was ich nicht richtig gecheckt habe erst.
Sonst nimmt sie die Rolle nicht an, glaube ich, wenn es keine Doppelrolle ist.
Was sie auch verschleiert haben. Also sie hat selber... Sie haben das nicht gesagt, dass sie das ist, sondern einen anderen Schauspieler genannt, und das ist erst später rausgekommen. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, in der er ein Tagebuch findet, und da sind quasi die ganzen Details zu dieser Hexenschule drin aufgeschrieben. Und währenddessen sieht man, wie diese tote Schülerin von diesen Hexen mit so ekligen langen Haken durchstochen wird und aus dem Raum getragen wird. Und das ist mega eklig, aber du willst natürlich gleichzeitig wissen, was steht in diesem Buch drin. Und dadurch scannst du immer so diese Leinwand ab und musst dir dann diese Ekelmomente auch wieder angucken. Und so hat der Film, finde ich, viele Sachen, wie er so mit Schönheit und Ekel spielt und dich quasi zwingt hinzugucken. Und das fand ich relativ genial, ja, in der Neuverfilmung.
Okay. Aber also, wie ging es dir denn mit dem alten Film?
Habe ich gar nicht geblickt, also, da bin ich so total Kostverächter, glaube ich, muss ich sagen. Also ich fand es super langweilig, ich fand es irgendwie überdreht. Ich dachte, es würde am Ende auch dieser Hexensabbat irgendwie so heftig gezeigt werden, wie das im neuen Film auch der Fall ist. Das explodiert halt alles, ja, in Richtung Ende. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. So, das ist im alten ja gar nicht drin. Habe ich nicht so ganz verstanden. War aber leider auch wieder so ein bisschen Zeitmangel. Ich hätte mich, glaube ich, noch mal eine Stunde einlesen müssen in diese ganze Suspiria-Thematik. Ja. Aber ich würde den alten eigentlich nicht empfehlen, sondern tatsächlich den neuen. Höre aber von Fans des alten, dass sie den neuen zu explizit finden oder finden, dass der zu politisch ist und nicht so magisch, glaube ich, wie das Ursprungswerk.
Weil eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Gucken des Alten, also ich habe den ja auch geguckt mit im Hinblick darauf, okay, ich werde den Neuen jetzt nicht gucken, aber was könnten Parallelen sein oder keine Ahnung. Und was mir beim Alten relativ positiv aufgefallen ist, ist, dass der halt, obwohl der von 77 ist, dass die Opfer in diesem Film für das Genre noch relativ clever irgendwie sind. Also das sind nicht einfach so irgendwelche blonden Mädels, die dann halt sterben, so, sondern die sind halt wirklich irgendwie noch so ein bisschen dabei zu gucken, und ja, die Protagonistin auch, okay, was passiert hier, was kann ich tun? Und also es gab so eine Szene, wo es mir besonders aufgefallen ist, wo ich habe jetzt vergessen, wie sie in diesem Film heißt, aber in so einem Raum ist und dann halt trotzdem noch versucht halt mit so Koffern irgendwie so eine Treppe zu so einem Fenster zu bauen und da
geile
dann rauszukommen und so. Ja, fand ich eine super Szene, aber eben weil es nicht so das Opfer als Opfer war, sondern dass er halt irgendwie, das ist trotzdem noch ein Mensch, der irgendwie in dieser Situation nicht einfach nur schreit und sich seinem Schicksal ergibt, sondern irgendwie kämpft. Ist das, und da habe ich mich ja gefragt, ob das was ist, was im Neuen auch irgendwo drin ist, oder weiß ich nicht.
Ja, im neuen Film ist das gar nicht so, dass diese Mädels an der Tanzschule so viel miteinander kommunizieren und alle so diesen Bösen ausgesetzt sind, sondern man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, stecken die alle miteinander unter der Decke, wie funktioniert das eigentlich, ne? Es gibt viele Szenen, wo sie dann eben zusammen tanzen und sich so ein bisschen kennenlernen und so weiter, hier ist schon, glaube ich, in neuen wird versucht, so eine Botschaft zu machen oder so verschiedene. Ich glaube, wenn man es langwierig interpretieren will, scheint hier irgendwas drin zu sein, dass quasi der Horror des Zweiten Weltkriegs Gefahr läuft, verdrängt zu werden, einmal. Es geht viel um Vergessen, um Verdrängung, auch darum, dass sich manche dieser Mädchen irgendwie der RAF anschließen wollen, dass es diese Schule das unterbinden will und sowas, also dass dieser Schrecken verdrängt wird. Und was aber auch drin ist in dieser Rolle des Psychiaters, ist, dass, so wie ich das verstanden habe, Frauen ja oft irgendwie ihre Depressionen oder Probleme so als Hysterie diagnostiziert wurde und dann behandelt wurde, ja, und Frauen dann einfach als wahnsinnig erklärt wurden, wenn sie nicht richtig funktioniert haben. Und vielleicht ist ja auch so ein bisschen die Aussage drin, dass das auch vielleicht, also diese Art, mit Menschen umzugehen, vielleicht auch zu sowas wie dem Zweiten Weltkrieg führen kann. Und das quasi, wenn man das nicht schafft, sondern die so abstellt, aufs Nebengleis, dann werden die zu wahnsinnigen Hexen und bringen Leute um, keine Ahnung. Aber irgendwie, also hier ist so, der Film versucht so einen ganzen seltsamen Bogen zu spannen von den Verbrechen im Dritten Reich bis hin zur Psychologisierung, zu dann dem Übersinnlichen. Und da werfen viele vor, das ist ein bisschen bemüht. Ich fand es ganz unterhaltsam, aber ich bin ja auch deutsch, dadurch kannte ich jetzt auch so ein paar Sachen und das ist jetzt für mich nicht alles komplett fremd, wovon da erzählt wird. Man hat sich ja schon mit dem einen oder anderen Thema so mal so ein bisschen beschäftigt, deswegen fand ich ganz interessant, da drin rumzulesen. Das gibt's hier auf jeden Fall. Hier nehmen die Mädchen diesen Horror eigentlich mehr an, als dass sie ihm so ausgesetzt sind, kann man sagen, was Luca Guadagnino quasi auch bei diesem Film ändert. Problem ist aber, wenn man deutsch ist, dass die Leute halt einfach nicht gut Deutsch sprechen können, die keine Deutschen sind in dem Film. Also Tilda Swinton hat furchtbaren deutschen Dialekt so und das nervt halt so ein bisschen. Und der alte Film ist ja auch so schlecht synchronisiert, deswegen ist es vielleicht Absicht, aber ja, ich glaube eigentlich nicht. Und das nervt dann so ein bisschen, ja. Aber vielmehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich würde den neuen empfehlen. Ich gebe da 8 von 10. Ich finde, das ist eigentlich ein echt starker Film, über den man ja viel, glaube ich, sprechen kann, der toll aussieht, der, finde ich, geile, eklige Horrormomente hat, aber es ist nicht übertreibt. Also ich fand das ganz stark. Zum Alten kann ich nicht so viel sagen.
Ja, muss man auch nicht so viel sagen. Also ich würde sagen, beim Alten erkennt man sehr gut, warum er diesen Klassikerstatus irgendwie oder diesen Kultstatus auch hat. Aber ja, wie gesagt, heutzutage guckt man sich das an und denkt sich, ja gut, ich habe das alles auch schon mal gesehen, aber die haben es halt zuerst gemacht, insofern passt schon, ist vielleicht eher so für einen Sonntag, für einen verregneten Sonntagnachmittag. Und wie gesagt, der Vorteil ist, immer wenn was Wichtiges passiert, wird alles rot. Insofern kann man einfach nur dann hingucken und das passt so. Ja, aber Punktzahlen geben wir ja eh nicht für Klassiker, insofern.
Das stimmt, kommen wir zur Abschlussrunde. Ich mach mal den Anfang. Ich habe gar nichts Besonderes, außer dass ich gerade eben im Plattenladen war, hier um die Ecke, und Eye in the Sky von King Gizzard and the Lizard Wizard auf Schallplatte gefunden habe, was es, glaube ich, eigentlich gar nicht auf Schallplatte gibt. Das ist so eine, da spielen die so Western-Musik und einer, der Vater von einem von denen, liest so Western-mäßig so eine Kurzgeschichte vor, die er geschrieben hat. Und das ist richtig geil. Also King Gizzard and the Lizard Wizard, Eye in the Sky, besitze ich jetzt auf super hässlicher orangener Vinyl und habe ich mir vorhin angehört. Und gefällt mir richtig gut. Nice. Ach, noch eine Sache. Bei mir ist es super, also ich finde ganz selten neue Musik, die ich mag. Das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, dass ich immer nur noch so 3 Songs höre, die ich gut finde, das ganze Jahr und sonst nichts. Und deswegen habe ich jetzt mal angefangen, hier All Songs Considered von NPR zu hören. Die haben ja diesen Podcast und die haben New Music Friday auch cool. Und genau, das finde ich eigentlich echt ganz gut da. Herrn, warum hast du denn so einen schlechten Musikgeschmack, Malte?
Ja, das ist das Geheimnis.
Super komisch, ja.
Na gut, das wär's von mir.
Ja, mein Highlight. Ihr denkt, ich hätte letzte Woche 2 Filme geguckt. Weit gefehlt. Ich habe letzte Woche 4 Filme geguckt, denn zusätzlich zu den Castfilmen noch 2 Filme auf den französischen Filmtagen Leipzig. Den Eröffnungsfilm Foto de Famille, der war nicht so gut. Und einen anderen Film, der heißt La Promesse de l'Aube, frühes Versprechen. Er wird im Februar in die Kinos kommen und er hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Biopic und es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja immer der Meinung, wenn du nichts Neues machst, sondern nur was es schon gibt, dann musst du es wenigstens sehr gut machen. Das macht dieser Film. Er erzählt die Geschichte von Romain Gary, einem berühmten französischen Schriftsteller und Kriegsheld und Diplomat. Und warum hat er es so weit gebracht? Weil er eine Mutter hatte, die ihn in der Kindheit so dolle emotional missbraucht hat und ihm immer eingetrichtert hat, dass er irgendwann alle diese Dinge erreichen muss. Dieser Mensch hat aber daraus eben nicht psychische Probleme fortgetragen, sondern das einfach in Stärke umgewandelt und hat einfach alles gemacht. Und das fand ich mal einen sehr interessanten Twist auf eine Mutter-Sohn-Beziehung, in der die Mutter schrecklich ist und der Sohn eigentlich ein total mieses Opfer da dieser Manipulation ist und dann es aber trotzdem umbiegt und geilen Scheiß gebacken kriegt, fand ich irgendwie super. Den Film kann ich empfehlen, wenn ihr euch in einem halben Jahr noch dran erinnern könnt.
Kann mich jetzt schon nicht mehr dran erinnern, aber danke.
The Promise de la Place, ja, schön. Habe ich das schon erzählt oder nee? Ich war ja letztes Mal musste ich ja vorzeitig gehen wegen technischen Schwierigkeiten. Ich habe mit meiner Freundin zusammen angefangen, Haus des Geldes zu gucken, diese spanische Serie, die vor, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr All the Rage war oder wahrscheinlich noch länger her. Und muss sagen, funktioniert ganz gut. Ist zwar oft auch irgendwie meandert es so vor sich hin und es geht um irgendwelche Side-Stories, die nicht so super interessant sind, aber prinzipiell schafft es diese Serie wirklich sehr schnell so einzusteigen. Also es geht ja um so einen Raubüberfall im Grunde genommen und direkt in der ersten Folge ist man auch dann direkt da vor Ort und es passiert was und das finde ich ja bei so Serien immer ganz nett. So, deswegen hat mir ja zum Beispiel auch die erste Staffel Vikings damals so gut gefallen, weil einfach ohne groß um den heißen Brei zu reden geht's dabei. Ist jetzt nichts, was man irgendwie groß sich angucken würde in dem Hinblick auf, okay, was passiert hier, wo sind die geheimen Details oder so. Aber man kann das sehr gut einfach so weggucken. Und ich muss sagen, ich bleibe da auf jeden Fall dran, was für eine Serie schon viel ist heutzutage, wenn man sich so andere Sachen anguckt. Das ist mein Highlight.
Mein Highlight ist, dass die gute alte Freunde-Band, Metalcore-Band Unearth, ein neues Album rausgebracht hat. Randnotiz für dich, Hotte. Und das ist kein Highlight, aber das kann man erwähnen. Und das ist ein Album, das macht Spaß und ist einfach schön, wenn man einfach so Bands hat, die wir manchmal so wie alte Freunde, die man einfach wieder trifft und wenn man sie trifft, dann haben sie wieder was Cooles gemacht und was Gutes zu erzählen und die haben auch neue Witze, aber die funktionieren noch immer noch. Herrlich ist es. Und eine Frage hätte ich als Highlight der Woche. Die Highlight der Woche Frage ist, auf Netflix ist jetzt Waterworld, der soll super schlecht sein, ich habe ihn aber noch nie gesehen. Gucken oder nicht?
Auf jeden Fall Waterworld, gucken, ich fand ihn richtig geil.
Auf jeden Fall gucken, früher, ja. Auf jeden Fall, saugeiles Ding.
Okay, dann gucke ich ihn nicht. Gut, danke. Nee, ja, ich guck ihn auf Treu, hätte ihn eh geguckt, zugegebenermaßen.
Ja, das ist eine richtig feine Sache, das sag ich dir so, ja, wie es ist. Alright.
Das war's mit dem Podcast für diese Woche. Wir hoffen, der Server geht bald wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche ist die letzte Folge vor der großen Film des Jahresfolge und dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Da besprechen wir auf jeden Fall, wie heißt der noch? Widows? Ja. Vielleicht Climax, wenn wir nicht Roma geguckt kriegen. Das sehen wir dann. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jetzt hat der Song gerade bei mir gehangen.
Tschüss. Ciao.